RD.
Ein Fensterputzer hat zu mir letztens gesagt, egal wo ich hinkomme, die Leute haben einfach die Schnauze voll. Voll davon, dass alles immer teurer wird, dass sie sich nichts mehr leisten können, dass nichts mehr übrig bleibt. Voll davon, dass die guten Zeiten vorbei sind.
Tja, so fühlt sich das an, ne? Mir geht's ja genauso, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe. Aber heute checken wir das mal knallhart ab. Abseits von Gefühlen nämlich. Wen hat was wie hart getroffen oder vielleicht gar nicht so hart? Wer hat bei dieser Rieseninflation am meisten draufgezahlt? Wie sieht die Rechnung für Familien aus? Und welche Rolle spielt es, ob man zu den Reichen oder zu den Armen gehört?
Heute im Plus-Minus-Podcast. Alle Gefühle zur Seite, Hefte raus, Klassenarbeit. Nee, fast. Mit Hilfe des wahrscheinlich größten Haushaltsbuchschatzes der Welt rechnen wir zurück. Wir rechnen uns durch bis in die guten alten Zeiten, gucken auf die Kaufkraft heute und damals und stellen die Frage aller Fragen. Wer war arm dran? Opa damals, als er für einen Liter Benzin nur 50 Pfennig bezahlt hat?
Oder wir, wenn wir heute 1,70 pro Liter zahlen müssen. Es wird die wahrscheinlich überraschendste Podcast-Folge, die wir je gemacht haben.
Wir versprechen es euch, ihr werdet die Welt danach anders sehen. Auf geht's. Wir sind Anna Planken
und David Alf. Und für dieses weltverändernde Experiment brauchen wir eine Frau, die etwas macht, was ich total bewundere. Ich aber original niemals hinbekommen würde. Also vielleicht 2 Tage lang, aber nicht mein ganzes Leben.
So lange schon führt Christiane Gillert ein 100%ig genaues Haushaltsbuch. Ohne Witz, sie hat mittlerweile schon eine ganze Schrankwand vollgeschrieben. In ihrer Familie ist es Tradition, jede Ausgabe haarklein aufzuschreiben. Und mit haarklein meinen wir auch haarklein.
Ja, weil Christiane Gillert zu Hause ist unser Plus-Minus-Team wirklich auf einen unschätzbaren Schatz gestoßen. Haushaltsbücher aus den letzten Jahrzehnten, und damit ihr mal eine Vorstellung habt, da schreibt sie nicht einfach nur rein, ja, Milch, sondern auch noch genau, welche Marke sie wann in welchem Supermarkt gekauft hat.
Und nur, weil sie es jahrzehntelang so genau genommen hat, kann sie uns helfen, dem Gefühl, alles wird teurer, wirklich ernsthaft auf den Grund zu gehen. Und Christiane Gillerts gesammelte Werke bestätigen auch erstmal unser aller Supermarktgefühl.
Enorm, was da für Beträge zusammenkamen und bei bestimmten Artikeln sogar 100%.
2 Beispiele. Weizenmehl hat sich in den letzten 5 Jahren um 2/3 verteuert. Das sind 66%. Die 100% Preissteigerung, von denen Frau Gillert gerade gesprochen hat, die gab es beim Zucker. Das war also eine Preisverdopplung.
Hört sich nicht wirklich gut an. Aber was ist denn eigentlich mit den Einkommen in der Zeit passiert? Wenn die auch gestiegen sind, dann wäre die Inflation vielleicht ja gar nicht so schlimm. Wir müssen also schon mal aufs gesamte Bild schauen.
Und tatsächlich sieht die Endabrechnung gar nicht so schlecht aus. Ich sag ja, das wird eine überraschende, vielleicht die positivste Plus-Minus-Folge, die es jemals gab.
Yes.
Und da müssen wir direkt mal mit einem Missverständnis aufräumen.
Dieses Missverständnis, das entstehen kann, wenn man Volkswirte im Moment so reden hört. Die sind nämlich mit der Inflationssituation schon wieder recht zufrieden. Sie sprechen davon, dass die Inflationsrate jetzt schon fast wieder bei nahezu Normalniveau angekommen ist. In Deutschland nähern wir uns wieder den 2% an. Vorher war es ja deutlich mehr gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr hatten wir in Deutschland 5,9%, 2022 sogar 6,9%. Für 2024 werden jetzt nur noch 2,2 vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank will 2% erreichen. Insofern ist also für Volkswirte alles schon wieder fast gut.
Für uns Verbraucherinnen und Verbraucher ist aber erstmal gar nichts gut. Kurze Erklärung, die Inflationsrate ist das Maß für die Preissteigerung im ganzen Land. Wenn wir jetzt also 2% messen, heißt das nichts anderes, als dass die Preise weiter steigen. Halt nur ein bisschen langsamer als die letzten Jahre. 2% Inflation bedeutet aber eben, alles wird im Schnitt nochmal um 2% teurer. Und dabei sind wir ja durch die Krisen der letzten Jahre schon auf einem extrem hohen Preisniveau angekommen. Und davon kommen wir auch nicht mehr runter.
Es kann schon sein, dass man einzelne Artikel wieder billiger sieht dann, aber insgesamt gehen die Preise nicht mehr zurück. Und das sehen wir Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch schnell an der Kasse im Supermarkt. Aber wie schlimm ist es jetzt wirklich? Wie heftig war die Inflation seit Corona und dem Ukraine-Krieg? Das waren ja die beiden großen Auslöser.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habe ich ja schon gesagt, führe jetzt kein Haushaltsbuch.
Ich auch nicht.
Ich merke bloß, wie teuer manche Einkäufe werden und denke mir so, Ja, krass, aber naja, so ist das jetzt wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, kann ich ganz schlecht aber einschätzen, was genau jetzt wie viel teurer geworden ist. Ob wirklich alles teurer wurde oder vielleicht sogar manche Sachen billiger?
Deshalb Emotionen raus. Wie stark der Preisanstieg wirklich war, das sagen nur nackte Zahlen. Und zwar genaue und ganz viele Zahlen. Man müsste wissen, wie viel dieser und wirklich genau dieser Artikel in einem bestimmten Supermarkt vor 5 Jahren gekostet hat und wie viel er jetzt genau dort kostet. Und das nicht nur für einen Artikel, sondern für möglichst viele.
Also genau das, was Familie Gillert seit Jahrzehnten in ihren Haushaltsbüchern sammelt. Halleluja. Bei Christiane Gillert, wir haben sie vorhin schon mal kurz gehört, wurde immer schon exakt Buch geführt. Auch die Mutter hat das schon gemacht. Christiane Gillert hat diese Tradition weitergeführt. Sie ist jetzt 66, hat bei sich zu Hause eine ganze Regalwand voll mit Ordnern. Darin sind die Haushaltsbücher abgeheftet. Fast 40 Jahre lang hat Frau Gillert ihre Einkäufe genauestens dokumentiert.
Da steht nicht Lebensmittel 19,85 Euro, sondern da steht 2 mal 1 Liter Milch, 1,5% Fett, so und so viel und gekauft beim Supermarkt X. So führe ich die Bücher und so kann ich also auch ganz genau nachvollziehen, was in jedem Jahr ein bestimmter Artikel gekostet hat.
Boah, das ist so wahnsinnig. Und für uns hat Christiane Gillert jetzt mal einen typischen Korb mit Einkäufen zusammengestellt, was man halt an Lebensmitteln so braucht. Butter, Milch, Mehl, Zucker zum Beispiel.
Sie hat in ihren Unterlagen nachgeschaut, was dieser Korb 2019 in ihrem Supermarkt gekostet hat. Und sie ist für uns nochmal dorthin einkaufen gegangen und hat genau das Gleiche wieder besorgt.
Und der Zeitvergleich ist beeindruckend. Wir picken mal 2 Sachen raus. Zum Teil haben wir es ja auch schon genannt. Markenbutter zum Beispiel hat 2019 noch 1,39 Euro gekostet. Jetzt 1,79 Euro. Das sind fast 30% mehr. Weizenmehl hat sich um 66% verteuert. Und oben in der Preissteigerungsliste eben Zucker. Doppelt so teuer wie vor 5 Jahren.
In dem Einkaufskorb waren noch viel mehr Artikel. Christiane Gillert hat alles zusammengerechnet und herausgekommen ist, ihr Einkauf ist um die Hälfte teurer geworden gegenüber 2019. Genau genommen um 53%. Und das ist ja nur der Vergleich 2019 bis heute. Schon krass.
Ja, da muss man mal richtig durchatmen. Also Christiane Gillert hat für uns ihre ganz eigene Preissteigerungsrate ausgerechnet für Lebensmittel. Und wahrscheinlich fühlen sich jetzt viele von euch bestätigt und sagen, ja, genau so. So geht's mir täglich beim Einkaufen. Das Leben ist sauteuer geworden.
Aber passt das auch mit den offiziellen Zahlen zusammen? Es gibt ja die Inflationsrate, die das Statistische Bundesamt berechnet. Auch da wird mit einem Warenkorb gearbeitet. In dem sind nicht nur Lebensmittel drin, sondern auch alle möglichen anderen Produkte und Dienstleistungen, die wir so einkaufen.
Also Benzin, Heizöl, Computer, Handy, Friseur, Urlaubsreisen, Klopapier, Seife, sogar Urnen, Grabsteine und Begräbnisartikel. Eben alles, was Menschen hierzulande so kaufen, ist da aufgeführt. Alles zusammen sind das über 700 Einzelposten. Die sind jetzt nicht alle gleich wichtig. Und deshalb bekommt jeder Posten im Warenkorb eine ganz bestimmte Gewichtung, weil ja zum Beispiel mehr Geld im Jahr fürs Heizen draufgeht als für Zahnpasta.
Wenn die wüssten, wie oft ich meine Zähne putze. Ja, oder Beispiel auch Sarg, ne? Den kauft man zum Glück nicht so oft. Da verteilen sich die Kosten auf viele Jahre. Wer sich dafür interessiert, wie genau dieser Warenkorb aussieht, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie dramatisch die Preise in der offiziellen Statistik in den letzten 5 Jahren gestiegen sind. Wir vergleichen das Vorkrisenjahr 2019 mit dem aktuellen Zeitpunkt, also Mitte 2024, und wir kommen auf eine Gesamtinflation von 20%.
Das ist jetzt nicht mehr so heftig wie die 53% bei Christiane Gillert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, boah, das hätte ich aber wirklich deutlich höher geschätzt, dann seid ihr tatsächlich nicht die Einzigen. Es gibt neben der offiziellen nämlich auch die gefühlte Inflation. Die hat der Versicherungskonzern Allianz mal genau untersucht. Man hat dabei ganz viele Menschen schätzen lassen. Und es kam dabei heraus, die gefühlte Inflation war ungefähr 3-mal so hoch wie die tatsächliche. Hat einen simplen Grund. Wir nehmen Preissteigerungen bei den Produkten, die wir häufig einkaufen, besonders intensiv wahr. Und Lebensmittel, die wir ja fast jeden Tag einkaufen müssen, sind halt zuletzt besonders teuer geworden.
Wir halten also fest, unser Gefühl der extremen Inflation seit den Krisen kommt vor allem von den starken Preisanstiegen bei Lebensmitteln. Insgesamt war die Inflation seit 2019 aber nicht so schlimm, wie wir vielleicht meinen.
Aber vielleicht schlägt die Inflation ja auch extrem ungerecht zu. Und manche erwischt es besonders heftig. Die 20% sind ja nur ein Durchschnittswert für alle Deutschen.
Gerade ärmere Haushalte könnte es besonders hart getroffen haben, denn wer wenig Geld zur Verfügung hat, muss, na klar, genau überlegen, was unbedingt gebraucht wird. Und was wirklich unbedingt gebraucht wird, sind Lebensmittel. Ohne die geht's nicht. Am Monatsende bleibt dann aber für andere Dinge oft nichts mehr übrig. Die werden also seltener oder gar nicht gekauft. Und weil das meiste Geld für Lebensmittel ausgegeben werden muss und da die Preise eben besonders stark gestiegen sind, ist die Inflationsrate für ärmere Menschen eben doch höher als für andere. Vielleicht wirklich deutlich näher an den 53% dran als an den offiziellen 20%.
Andere Haushalte, in denen das Geld jetzt nicht so knapp ist, können sich dagegen Kosmetikartikel, ein neues Notebook, ein E-Bike oder sowas leisten. Und das alles ist in den letzten Jahren ja gar nicht so viel teurer geworden, manchmal sogar billiger. Das bremst deshalb die persönliche Inflation dieser wohlhabenderen Haushalte aus. Ihre Inflationsraten sind also niedriger als die der ärmeren Haushalte, was natürlich super ungerecht ist.
Nur, wie stark ist dieser Effekt? Auch dazu haben wir eine interessante Studie gefunden von der Hans-Böckler-Stiftung. Da wird also die Inflationsrate auseinanderdividiert für verschiedene soziale Gruppen. Die Forscher haben 13 verschiedene Haushaltsgruppen gebildet. Alleinlebende mit sehr geringem oder mit sehr hohem Monatseinkommen zum Beispiel oder Paare mit Kindern, auch mal mit hohem, mal mit niedrigem Einkommen.
Und es zeigt sich erstmal, was wir schon vermutet haben, die ärmeren Haushalte und dabei insbesondere die mit Kindern schneiden schlechter ab. Die mussten in den letzten 5 Jahren einfach eine höhere Inflationsrate verkraften.
Aber die Unterschiede waren gar nicht so groß. Für Familien mit 2 Kindern und besonders niedrigem Einkommen ergibt sich eine Rate von 21% und bei wohlhabenden, Alleinstehenden sind es 18,5%. Beides jetzt nicht wirklich weit weg von den 20%.
Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass die wohlhabenderen Haushalte unter der Inflation generell deutlich weniger leiden. Sie können ja einfach weniger sparen und die Mehrausgaben ganz einfach abfangen. Eine Familie mit Kindern, die am Existenzminimum entlang schrammt, die kann meistens sowieso gar nicht sparen und hat deshalb auch überhaupt keine Puffer. Und da ist es dann schon doppelt ungerecht, wenn gerade hier die Inflationsrate noch heftiger zuschlägt, auch wenn es nur rund 1 Prozentpunkt mehr als der Durchschnitt ist.
Wenn ihr übrigens genau wissen wollt, wie stark für euch die Preise gestiegen sind, es gibt da einen Rechner für die persönliche Inflationsrate. Den hat das Statistische Bundesamt ins Netz gestellt und den stellen wir euch auch in die Shownotes.
Also 20% Inflation in den letzten 5 Jahren plus minus so ein bisschen. Auch wenn das jetzt weniger ist, als die meisten von uns erwartet hätten, die letzten 5 Jahre waren nicht lustig. Zumindest wenn wir nur auf die Preise schauen.
Aber wenn wir das so machen, ist das ein Denkfehler. Und der kommt auch schnell zutage. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man mit Eltern oder Großeltern über Preise von damals spricht. Da sagen die Jüngeren dann, boah, krass, so viel Geld für Benzin, 1,70 Euro der Liter. Bei euch war das doch viel billiger.
Und die Älteren antworten, stimmt, ich kann mich erinnern, als der Liter noch 50 Pfennig gekostet hat.
Und die Jüngeren, 50 Pfennig, das sind ja nur 25 Cent. Ihr hattet's gut.
Die Älteren darauf, naja, also wir haben ja auch viel weniger verdient als ihr heute. Ich hatte nur 500 Mark im Monat und das war damals schon viel.
Und dann kann hin und her gerechnet werden, wer es jetzt am Ende besser hat oder hatte an der Tankstelle und überhaupt.
Aber wer hat denn recht? War Benzin damals teurer oder heute? Um das wirklich neutral zu beantworten, müssen wir uns die Kaufkraft anschauen. Und genau das machen wir jetzt für die letzten 5 Jahre. Denn letztendlich ist ja die Kaufkraft das, was zählt und nicht die Inflation.
Wenn uns der Einkauf im Supermarkt schlechte Laune macht, liegt das erstmal daran, dass wir stur auf die Preise schauen. Aber wichtig wäre, die Kaufkraft anzuschauen. Die sagt uns nämlich, ob unsere finanzielle Lage wirklich schlechter geworden ist oder nicht.
Wir tasten uns da jetzt mal langsam ran. Man kann die Kaufkraft für einzelne Waren oder Dienstleistungen ausrechnen. Wir haben dafür auf einem Frankfurter Wochenmarkt ein kleines Experiment veranstaltet. Wir wollten von den Leuten, die vorbeikamen, wissen, für welche Produkte man ihrer Meinung nach jetzt länger arbeiten muss als noch 2019. Also ist die Zahl der Minuten oder Stunden gestiegen oder ist sie gesunken, die ich arbeiten muss, um mir dieses oder jenes leisten zu können? Das sollten die Leute für 5 Dinge abschätzen. Für Eier, für Zucker, für so ein Kleid, was man sich kaufen kann, oder für einen Friseurbesuch oder für einen Fernseher.
Wir haben für diese 5 Sachen Kärtchen gemalt mit Eiern, einem Zuckerstreuer, einem Kleid und so weiter. Auf einer Magnettafel soll dann nach oben gehängt werden, wofür man jetzt länger arbeiten muss als vor 5 Jahren, wenn man es sich kaufen will. Nach unten kommt, was man aktuell für weniger Arbeitszeit als früher bekommt. Gar nicht so leicht, fanden auch die Leute.
Ach du meine Güte.
Die Löhne sind schon auch nach oben gegangen und das dann in Relation zu sehen, das ist ganz schwierig.
Ich würde den Friseurbesuch nach oben setzen, danach die Kleidung, obwohl die Kleidung, ich weiß ja nicht.
Tja, da herrscht große Unsicherheit. Wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Ganz oben stehen Zucker und Eier. Dafür muss man aktuell mehr arbeiten als noch vor 5 Jahren. Der Friseurbesuch ist fast gleich geblieben. Für ein Kleid oder für einen Fernseher muss man inzwischen aber sogar deutlich weniger arbeiten.
Ganz unten auf der Tafel landet der Fernseher. Da waren 2019 durchschnittlich 39 Stunden Arbeitszeit nötig. Jetzt sind es nur noch 24 Stunden. Das sind rund 40% weniger. Das heißt andersherum, unsere Kaufkraft ist, auf das Fernsehgerät bezogen, um 40% gestiegen.
Die Zahlen hat für uns Christoph Schröder exklusiv zusammengestellt. Er ist Forscher am Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW. Und er hat uns bestätigt.
Wir haben Produkte, wo wir einen super Kaufkraftanstieg haben, bei technischen Produkten und bei Dienstleistungen beispielsweise in der Regel nicht so sehr, weil eben der Friseur die Haare nicht schneller schneiden kann als vor 5 Jahren und auch höhere Löhne bekommt.
Also beim Friseurbesuch gleiche Kaufkraft wie vor 5 Jahren. Das gilt für viele Dienstleistungen. Also zum Beispiel auch, wenn ich Schuhe reparieren lasse oder mir einen Schrank schreinern lasse.
Und noch schlechter als bei den Dienstleistungen schaut es eben vor allem bei den Lebensmitteln aus. Da ist die Kaufkraft zum Teil drastisch gesunken. Zurück zu unserer Tafel auf dem Wochenmarkt. Da landen, wie gesagt, Zucker und Eier ganz oben, weil man dafür länger arbeiten muss. Bei Zucker sogar um 60% länger.
Vielleicht macht euch diese Zahl jetzt stutzig. Erinnern wir uns noch mal kurz an den Einkaufskorb von Christiane Gillert. Bei ihr hat sich der Preis für Zucker ja sogar verdoppelt. Heißt nicht 60, sondern 100%. Aber ich muss nur 60% länger arbeiten? Und zwar, weil ein guter Teil der Preissteigerung beim Zucker aufgefangen worden ist. Und zwar durch deutlich höhere Löhne.
Und wenn das schon beim extrem teuer gewordenen Zucker einen so spürbaren Effekt hat, was ist dann der Gesamteffekt? Wie hat sich die Kaufkraft insgesamt in Deutschland entwickelt? Dafür müssen wir wissen, wie sich die Einkommen für alle Deutschen entwickelt haben. Dafür brauchen wir wieder unseren IW-Experten Christoph Schröder. Der hat uns ausgerechnet, was mit den Nettolöhnen seit 2019 passiert ist. Also das, was auf dem Konto landet, wenn Steuern und Abgaben abgezogen werden. Ergebnis, Achtung, 24%. Plus.
Yeah! Ihr habt richtig gehört, die Löhne sind nicht nur kräftig gestiegen, sondern sie haben auch stärker zugelegt als die Preise. Im deutschen Durchschnitt um 24% gegenüber 20% Preissteigerung. Das heißt, die Kaufkraft insgesamt hat zugenommen. Wir können unterm Strich uns jetzt in Deutschland sogar mehr leisten als vor den Krisen.
Dass die Löhne und Gehälter in den letzten Jahren stark gestiegen sind, das liegt natürlich auch, viele sagen vor allem, an den Gewerkschaften. Die haben einen Ausgleich für die Inflation erkämpft. Das waren oft harte Tarifverhandlungen. Mhm. An die Bahnstreiks vom Winter werdet ihr euch sicher noch gut erinnern können.
Nee, was war da?
Auch in vielen anderen Branchen wurde gestreikt und am Ende sind dadurch eben deutliche Lohnsteigerungen rausgekommen.
Das sind jetzt die Normalbeschäftigten in Branchen und Betrieben, die gewerkschaftlich organisiert sind. Aber wie sieht's denn mit anderen Menschen aus? Zum Beispiel die im Niedriglohnsektor arbeiten müssen. Also ein Teil der Gebäudereiniger zum Beispiel oder Kurierfahrerinnen und Fahrer. Für sie gilt als absolutes Minimum der gesetzliche Mindestlohn.
Und auch der ist gestiegen. Von etwas über 9 Euro in 2019 auf aktuell 12,41 Euro. Ein Plus von gut 30%. Also auch hier ist die Inflationsrate von 20% mehr als ausgeglichen worden. Die Kaufkraft gestiegen.
Dieses Ergebnis wäre allerdings nicht allzu viel wert, wenn wir es nur für einen Teil der Gesellschaft ausrechnen würden und es da auch nur gelten würde. Wie sieht's denn bei einem anderen Teil, zum Beispiel bei den Rentnerinnen aus, bei Arbeitslosen, Studenten? Das ist ja insgesamt eine sehr große Gruppe in Deutschland.
Und dafür sprechen wir nochmal mit Christiane Gillert, die Dame, die seit Jahrzehnten ihr Haushaltsbuch führt. Sie hat uns ja am Anfang extra einen Korb mit Lebensmitteln zusammengestellt, um die Preise zu vergleichen. Sie hat aber auch ihre Gesamtausgaben zusammengerechnet und die dann mit ihrem Budget verglichen.
Wenn man die Beträge saldiert, meine Einnahmen, meine Ausgaben 2019, 2024, dann kann man doch feststellen, dass die erhöhten Einnahmen, Rentenerhöhungen etc. meine Ausgaben abgefangen haben und dass das ziemlich gleich geblieben ist.
Also bei Christiane Gillert ist alles okay. Und die Situation deckt sich auch einigermaßen mit der Situation aller anderen Ruheständler. Tatsächlich sind nämlich die Renten in Deutschland seit 2019 um 19% gestiegen. Die Inflation ist im Schnitt bei den älteren Menschen also nicht ganz kompensiert worden, aber ziemlich.
Schauen wir uns noch das Bürgergeld an. Da beträgt der Regelsatz 2019 noch 424 Euro. Damals hieß es noch Arbeitslosengeld 2. Seitdem hat es jedes Jahr einen kleinen Anstieg gegeben. Inzwischen sind wir bei einem Regelsatz von 563 Euro. Das heißt unterm Strich seit 2019 ein Anstieg um 33%. Die 20% Inflation wurden auch hier also mehr als ausgeglichen.
Jetzt kommen wir aber zu einer Gruppe, bei denen sieht es wirklich schlechter aus. Der Förderhöchstsatz für Studenten wird dieses Jahr zum Wintersemester zwar erhöht auf 992 Euro, aber dann sind es auch erst 16% mehr als 2019. Die Studenten bekommen die Inflation also nicht ausgeglichen. Daran können auch Einmalzahlungen jetzt nichts ändern, die der Staat den Studierenden letztes Jahr gewährt hat. Und dazu kommt noch, für sie gilt eher die Inflationsrate über 20%, weil sie ja den Großteil ihres Budgets für die teuren Lebensmittel ausgeben müssen. Die Studenten stehen also klar auf der Verliererseite. Ihre Kaufkraft hat abgenommen.
Das waren jetzt jede Menge Zahlen. Aber eine Information wollen wir euch noch nachliefern. Wie sieht es denn mit der Kaufkraft beim Benzin in den letzten 50 Jahren aus? Also die Debatte zwischen jungen und älteren Menschen und die Frage, ob Tanken seit, sagen wir, 1974 wirklich teurer geworden ist.
Weißt du, wer solche Statistiken führt? Der ADAC macht das. Und der hat ausgerechnet, dass der Diesel vor 50 Jahren 87 Pfennig gekostet hat. Rund 44 Cent. Aktuell sind wir bei rund 1,50 Euro oder 60. Das ist das Dreieinhalbfache.
Die Frage ist halt, was haben die Löhne gemacht?
Beim Statistischen Bundesamt haben wir die durchschnittlichen Bruttolöhne gefunden. Die sind von 1.700 Mark, ich finde es so lustig, oder? Wenn man jetzt über Mark widerspricht. 1.700 Mark oder eben umgerechnet 850 Euro in 1974 auf jetzt 4.600 Euro gestiegen. Das entspricht einem Lohnplus um das, Achtung, festhalten, 5,4-fache. Das heißt, die Alten haben es gar nicht so gut gehabt. Unsere Kaufkraft ist an der Tankstelle ziemlich deutlich gestiegen.
Also, Fazit. Die Kaufkraft ist in den letzten 5 Jahren, außer bei den Studenten, fast durchweg gestiegen. Hintergrund sind die höheren Löhne, die die Gewerkschaften erkämpft haben. Eigentlich könnte man es damit jetzt gut sein lassen, nach dem Motto, naja, wir haben die Krisen und die Inflation finanziell überwunden, passt ja alles. Aber es gibt womöglich doch noch einen Haken und der heißt Lohnpreisspirale.
Ja, das heißt, oder dahinter versteckt sich, wenn die Löhne übermäßig stark steigen, dann reagieren die Unternehmen ihrerseits, weil sie ja diese Löhne zahlen müssen. Und was machen sie, um höhere Lohnkosten auszugleichen? Sie heben die Preise für ihre Produkte.
Und dann geht der ganze Zirkus von vorne los. Überall steigen die Preise, die Menschen ächzen unter der höheren Inflationsrate und am Ende fordern die Gewerkschaften wieder einen Inflationsausgleich und so weiter und so weiter. Im schlimmsten Fall treiben sich die beiden Effekte gegenseitig immer weiter nach oben und genau das hatten wir in den 70er Jahren schon mal.
Und es wäre extrem schlecht für unsere Wirtschaft und auch für uns Verbraucher, denn unsere Lohnsteigerungen, die hinken bei schnell steigenden Preisen immer hinterher. Das heißt, es dauert immer viele Monate, bis die Gewerkschaften wegen höherer Preise auch wieder höhere Gehälter durchsetzen können. Aber wie groß ist denn die Gefahr, dass eine solche Lohnpreisspirale jetzt bei uns wieder in Gang kommt?
Jetzt kommt's. Die Gewerkschaften glauben nicht an dieses Phänomen. Für sie ist das nur ein Scheinargument der Arbeitgeber, weil die Löhne möglichst nicht anheben wollen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht bei der Lohnpreisspirale sogar von einem Märchen. Und Christiane Benner ist die Vorsitzende der IG Metall, das ist immerhin die größte Gewerkschaft im Land, die kündigt jetzt auch unbeirrt weitere hohe Lohnforderungen an.
Der Schwerpunkt der Tarifpolitik, der Tarifrunde, die jetzt im Herbst ja beginnen wird, wird für die IG Metall und ihre Mitglieder auf dem Thema mehr Geld liegen. Eindeutig. Wir haben über 300.000 Beschäftigte befragt. Und da ist rausgekommen, dass der Schwerpunkt für die Kolleginnen und Kollegen auf einer Entgeltsteigerung liegt.
Noch höhere Löhne, obwohl die Kaufkraft ja nach den Krisen schon gestiegen ist. Kann sowas gut gehen? Wir haben beim Sachverständigenrat nachgefragt. Das sind die sogenannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten. Also die höchste Instanz in Deutschland, wenn es um Wirtschaftsfragen geht.
Die haben wir gefragt, ob denn im Moment wieder eine solche Lohnpreisspirale droht. Und die sagen ganz klar, nein. Zumindest dann nicht, wenn die Löhne nicht völlig aus dem Ruder laufen. Konkret rechnen die Wirtschaftsweisen für dieses Jahr insgesamt mit Nettolohnsteigerungen von gut 5 und im nächsten Jahr von gut 3%. Sollten die Gewerkschaften deutlich mehr durchsetzen, dann könnte das aber unter Umständen schon eine Lohnpreisspirale in Gang setzen. So schön sich mehr Lohn anfühlt, zu viel bringt am Ende auch nichts, wenn dann die Preise wieder schneller steigen.
Also, wir haben jetzt gut 4 Jahre diverser Krisen hinter uns gebracht. Das hat uns Inflationsraten beschert, wie wir sie schon lange nicht mehr erleben mussten. Das war beunruhigend und auch erschreckend.
Manche mögen vielleicht schon wieder an die Hyperinflation gedacht haben. Die hat es ja nach dem Ersten Weltkrieg gegeben, vor ziemlich genau 100 Jahren. 1923 hat ein Brot einfach mal 200 Milliarden Mark gekostet.
Ich hatte solche Briefmarken.
Wahnsinn. Angesparte Bargeldvermögen oder Bankguthaben haben sich damals innerhalb von wenigen Monaten einfach so in Luft aufgelöst.
Ja, und das hat damals in der Weimarer Zeit den Glauben an die Sicherheit und Stabilität des Geldsystems schwer erschüttert. Und dieses Trauma ist in Deutschland nie wirklich überwunden worden. In den letzten Jahren ist deshalb auch schon wieder von der Rückkehr des alten Inflationsgespensts die Rede gewesen.
Aber es ist tatsächlich alles nicht so schlimm gekommen. Im Gegenteil, finanziell haben wir die Krisen, so wie es im Moment aussieht, hinter uns gelassen. Und aus dieser Folge können wir alle mitnehmen, keine Panik im Supermarkt. Diese Preise sind im Prinzip nur Scheinriesen. Das, was eigentlich zählt, ist die Kaufkraft. Also einfach von dem, was auf den Regalen steht, 20% abziehen, kommt der Realität nämlich viel näher und beruhigt die Nerven.
Mann, Lebenstipps von David A.
Toll, oder?
Ja, yeah, ich gehe jetzt ganz anders einkaufen.
Muss auch mal sein zwischendurch.
Danke dir.
Ja, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, ihr kennt das Spiel. Wenn euch das hier gefällt, dann abonniert doch diesen Podcast. Das kann sich nur lohnen. Ihr werdet sogar jede Woche daran erinnert, wie es mir übrigens heute ergangen ist. Heute früh direkt auf dem Handy gesehen. Ha, neue Folge ist raus.
Ja, perfekt. Aber man merkt auch, es ist eigentlich nicht ganz gut, ne? Dass der erste Augenaufschlag dem Handy gilt. Aber,
ja, das müssen wir auch noch eine Folge drüber machen.
Aber wenn das erste Ohrenaufmachen uns gilt, sind wir wieder zufrieden. Genau. Abonniert uns. Schreibt uns auch Mails. Wir würden dann auch mal gucken, ob wir vielleicht was behandeln, was ihr gerne behandelt haben wollt, hier drüber reden, jenseits der großen Schlagzeilen Wirtschaft, was wirklich dahinter steckt, plus-podcast@ard.de.
Und wir wollen nicht nur euch Danke sagen, wir wollen auch den vielen Menschen Danke sagen, die das hier im Hintergrund eigentlich überhaupt möglich machen. Allen zuvorderst dem Autoren dieser Folge, Christian Sachsinger.
Mit Recherchen von Steffen Clement.
Die Redakteurin war Christine Bergmann.
Und in der Technik sitzt zuverlässigst Jo Baumann. Dankeschön.
Und mindestens so zuverlässig sitzt du da an meiner Seite.
Natürlich.
Heute an meiner virtuellen leider. Ne? Wir sind ja nicht zusammen. Das ist ein bisschen
jetzt
traurig.
Hast du es verraten.
Ja, komm.
Jetzt ein bisschen, hast du es verraten, weil du auf den Elternabend
ist die große Transparenzoffensive. Ich muss heute auf den Elternabend und kann leider nicht zu dir. Okay.
Nächstes Mal wieder.
Alles Liebe, alles Gute. Ne?
Ciao.
Ciao. Aber halt, stopp.
Oh.
Ihr wisst, was jetzt kommt.
Das große Versprechen. Drum, bum, bum.
Willst du das Versprechen abgeben?
Ja, wir möchten euch einen Podcast mit spannenden Verbraucherthemen empfehlen. Themen, die euch und sie direkt betreffen. Ein BR24 Verbrauchermagazin. Da geht es zum Beispiel darum, welche Rechte man als Bahnfahrerin oder Bahnfahrer hat.
Vielleicht habt ihr ja auch schon mal Verspätung gehabt mit der Bahn. Das kann ja womöglich sein. Und euch dann gefragt, wie und wo ihr eigentlich den Ticketpreis erstattet bekommt. Im Verbrauchermagazin geht's aber auch zum Beispiel darum, wer eigentlich eine Reha beantragen kann und was man dazu beachten muss oder um Heizkosten, Steuererklärung oder Lebensversicherung. Hört rein, ist bestimmt was Spannendes für euch dabei.
In der ARD Audiothek. Tschüss.